grundsätzlich gibt es natürlich inzwischen von den Fußballverbänden Vorgaben zu Rassismus und Diskriminierung, die auch inzwischen relativ weit verbreitet sind, auch relativ gut ausgearbeitet sind. Aber das Problem ist halt häufig im Amateurbereich, dass der Verband Vorgaben vorgibt, aber die halt selten umgesetzt werden. Der Schiedsrichter ist oft als einzige Instanz des Verbands beim Spiel anwesend und ist ein bisschen alleingelassen mit der ganzen Situation. Und wichtig wäre sozusagen, was jetzt für uns auch sozusagen der Schritt wäre, die breite Masse, sowohl die Spieler als auch die verantwortlichen Vereine zu sensibilisieren, dass man halt gegen Rassismus oder andere Diskriminierung vorgeht. Denn es kann, glaube ich, nur langfristig funktionieren, dagegen vorzugehen, wenn viele Leute sich dagegen stark machen und Leute, die ihr diskriminierendes Verhalten an den Tag legen, halt Gegenwehr bekommen. Nicht nur vom Schiedsrichter, sondern auch von anderen Spielern, von Trainern und so weiter.
Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, vielleicht sogar auch hier aus Sachsen-Anhalt, was da so passiert auf den Plätzen?
Natürlich gibt es einmal ganz normal leider den Alltagsrassismus, den es halt auch aus der Mitte der Gesellschaft gibt. Also es müssen ja nicht immer nur Nazis sein. Aber es gibt auch inzwischen organisierte Fußballclubs, die entweder von einer größeren Menge von Neonazis unterwandert werden oder wie zum Beispiel der FC Ostelbien Dornburg aus Sachsen-Anhalt, der hauptsächlich von Hooligans und Neonazis gegründet wurde. Also wo man wirklich sagen kann, das ist ein Nazi-Verein, der auch erst verboten werden sollte vom Landessportbund. Das ist aber vor Gericht gescheitert, weil da scheinbar das Innenministerium keine rechtsextremen Personenkreise erkennen wollte, obwohl sie selber angemerkt haben, dass gegen 15 der Gründungsmitglieeder ermittelt wird, wegen politisch motivierter Straftaten. Aber einen wirklichen rechtsextremen Zusammenhang wollten sie da nicht erkennen.
Wenn jetzt sogar schon der ganze Verein sozusagen als rechts eingestuft werden kann, werden muss, was gibt es denn dann überhaupt für Strategien, die man, wenn jetzt selbst Gerichte sich da irgendwie verwehren, dagegen wirklich was zu unternehmen, die ja zum Beispiel Initiativen wie die Ihre dann dagegen anstrengen?
Na, zum Beispiel gibt es aus Hamburg ein Beispiel, wo auch ein Verein, der ist jetzt nicht von Nazis gegründet worden, aber da haben relativ viele rechte Personen gespielt und das wurde auch bei den Spielen gezeigt. Und da haben dann einige Vereine aus der Liga sozusagen das Ganze boykottiert, haben gesagt, okay, wir spielen gegen diese Leute nicht, auch wenn wir im Notfall dann die 3 Punkte verlieren, aber wir wollen gegen diese Leute nicht spielen und das hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt. Der Verein hat sich dann von mehreren Spielern getrennt, weil es auch an die Öffentlichkeit ging, das heißt, wenn das wirklich mit Neonazis zu tun hat, dann kann man da, glaube ich, auch wirklich das Ganze boykottieren. Wenn das natürlich mit einem Alltagsrassismus zu tun hat, dann ist es natürlich schwerer, weil das natürlich eher auch von Einzelpersonen kommt.
Jetzt gibt es ja, das haben Sie schon vorhin angedeutet, es gibt ja gewisse Prämissen, auch das DFB, es gibt ja gewisse Standards, die der Verband eigentlich hat. Nun ist es aber ja offensichtlich so, dass es im Amateurbereich oft so ist, dass die sich kaum durchsetzen sozusagen oder durchgesetzt werden. Man hört zum Beispiel von Schiedsrichtern, die schon, wenn sie nur mal irgendwie falsch pfeifen, irgendwie angegriffen werden oder auch ganz ohne überhaupt irgendeinen Auslöser gegeben haben, beleidigt werden. Wie könnte denn der Verband in seinen Strukturen dafür sorgen, dass diese Standards durchgesetzt werden?
Ja, also die Standards sind wie gesagt da, sie werden noch nicht durchgesetzt, beziehungsweise nicht häufig nicht durchgesetzt. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt wäre, auch jegliche Form von Diskriminierung härter zu sanktionieren, ob jetzt für den Verein oder für den Spieler, das ist ja, kann man dann noch überlegen. Aber im Moment ist es so, dass der Schiri erstmal allein gelassen wird mit den Vorgaben und wahrscheinlich auch häufig der Schiedsrichter das überhaupt gar nicht selber als großes Problem wahrnimmt. Also die Schiedsrichter müssten auch wahrscheinlich erstmal nochmal sensibilisiert werden für das Thema, weil die Schiedsrichter sind im Endeffekt die einzigen, die ein rassistisches oder diskriminierendes Verhalten hinterher melden können beim Verband. Und wenn die das nicht als Problem wahrnehmen, dann kommt das natürlich nirgendwo an. Des Weiteren wäre es, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, auf dem Spielberichtsbogen, den der Schiedsrichter später ausfüllt, meinetwegen eine extra Spalte für Diskriminierung oder Ähnliches einzuführen, dass solche Fälle auch mal protokolliert werden könnten, dass man gucken könnte, wie groß das Problem ist. Aber da gibt sehr viele Möglichkeiten, die man hätte, das Ganze ein bisschen zu analysieren und zu versuchen, wo das herkommt, geht da verloren.
Wie sehen denn überhaupt diese Antirassismus-Standards des DFB aus? Also diese Plakate zum Beispiel Say No to Racism, die es im Profistadion gibt, ist das nur ein Plakatspruch oder wie sieht die Praxis denn dahinter aus?
Also die Richtlinien vom DFB sind inzwischen sehr weit ausgearbeitet. Es gibt da verschiedene Broschüren und Handreichungen, auch für die Schiedsrichter. Zum Beispiel ist auch Diskriminierung, Rassismus ist inzwischen ein möglicher Grund, das Spiel abzubrechen für den Schiedsrichter, was ein, denke ich, sehr wichtiger Schritt war. Also, dass der Schiedsrichter die Möglichkeit hat zu sagen, okay, hier wird nicht weitergespielt, solange dieses Verhalten nicht aufhört. Es wird aber noch sehr selten umgesetzt. Und selbst wenn es umgesetzt wird, gab es zum Beispiel ein Beispiel Anfang dieses Jahres im Schwarzwald, da wurde ein Schiedsrichter rassistisch beleidigt. Der Schiedsrichter selber hat dann nach mehreren Unterbrechungen das Spiel abgebrochen. Und im Endeffekt hat der Verband aber gesagt, ihm vorgeworfen, er hätte das Spiel weiterleiten sollen. Also der Verband hätte erwartet, dass der Schiri sich rassistisch beleidigen lässt, aber trotzdem das Spiel weiterpfeift. Und das ist natürlich ein Zustand, der so nicht sein kann. Gerade wenn man so doch recht eindeutige Vorgaben hat vom Verband, dann müssten die halt auch umgesetzt werden.
Hm. Das heißt, der Schiri steht oft allein auf weiter Flur, wenn er denn überhaupt so sensibel ist, quasi diese Standards überhaupt selbst umzusetzen.
Genau.
Welche Rolle spielen denn da Behörden, also die jetzt zum Beispiel auch antirassistische Fußballvereine unterstützen könnten und eben andererseits rassistische oder volksverhetzende Straftaten ja verfolgen müssten?
Also wenn wir jetzt nochmal im Beispiel Sachsen-Anhalt sind, dann spielen die Behörden bis jetzt, würde ich sagen, eine relativ geringe Rolle. Also sowohl zum Beispiel der Fall vom FC Ostelbien, den ich vorhin meinte, wo also auf der Hand liegt, dass das ein Nazi-Verein ist, wird eher gedeckt. Also ich glaube, es ist eher das Image des Landes dann vielleicht wichtiger, als irgendwie da offen gegen Nazis im Fußball vorzugehen. Oder aber auch bei den, zum Beispiel bei den großen Vereinen aus Sachsen-Anhalt, Magdeburg oder auch der Hallische FC, gibt es auch jeweils Probleme mit Rechtsradikalen, aber die werden halt eher von den Behörden unter den Tisch gekehrt.
Mhm. Welchen Sinn und Zweck haben eigentlich Fanprojekte? Sind ja auch oft genug gescheitert und vielleicht erinnert man sich noch an sogenannte offene, akzeptierende Jugendarbeit Anfang der 90er, wo man von der Annahme ausging, dass Nazis sozusagen auf realisierbarem Wege resozialisiert werden könnten.
Mhm. Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Fanprojektarbeit schon wichtig ist. Die hat natürlich auch, es gibt glaube ich seit 1981 die ersten Fanprojekte, auch so wie generell die Jugendarbeit natürlich eine Entwicklung durchgemacht und in den 90ern ist da bestimmt auch vieles falsch gelaufen. Und ich glaube auch nicht, dass man ideologisch gefestigte Nazis da irgendwie mit erreichen kann. Das können wir, glaube ich, ausschließen. Aber ich glaube, die Ansätze sind eher positive Ansätze zu fördern und gerade auch junge Leute irgendwie zu begleiten. Also es gibt zum Beispiel in vielen Vereinen Auswärtsfahrten für unter 16-Jährige, wo die Jugendlichen dann sozusagen mit Begleitung von Fanprojektmitarbeitern zu den Auswärtsspielen fahren und so dann nicht sozusagen an ja die falschen Leute geraten, sage ich mal, weil sie sozusagen betreut sind, sie das Ganze aufbearbeiten, was sie da machen, was sie erleben und man sozusagen die jungen Leute, die vielleicht auch noch anfällig sind für irgendwie rassistisches Verhalten oder ähnliches, wenn das die Älteren vormachen, dass man die sozusagen abholt und begleitet, dass die gar nicht so in so eine Richtung abdriften.
Gibt es denn schon unter den Fans eine gewisse Resonanz auf ihr Portal? Also wenn ich mir jetzt im Internet unter www.fußball-gegen-nazis.de das Ganze anschaue, das sind ja einige, also eben gerade jetzt so publizistisch Anregungen und Informationen darüber, was auf den Plätzen passiert. Da kann man ja einiges finden. Kommt das denn schon bei denen an, die es betrifft, nämlich die, die dann auf dem Fußballplatz stehen, auf dem Feld oder dahinter dann?
Also es kommt bis jetzt noch vornehmlich bei den Vereinen und Akteuren an, die sowieso in so einer Richtung schon arbeiten. Also wir arbeiten halt viel mit Clubs zusammen, wo sowieso es schon eher eine linke oder eine antirassistische Fanszene gibt. Aber es wird auch vermehrt von, ich sag mal, ganz normalen Leuten gelesen und es kommt sehr viel positives Feedback. Und es werden auch gibt auch Zuschriften, wo um Hilfe gebeten wird. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Leute, die mit dem Thema gern arbeiten und da gern was zu machen wollen. Aber ich glaube, dass die vom Verband noch nicht genug mitbekommen, was sie tun können.